Herzlich willkommen bei Monokultur,
dem Podcast zu alternativen Beziehungsformen und was das so mit sich bringt.
Von und mit Jeannie und Flo.
In der heutigen Folge wollen wir über Beziehungsanarchie sprechen. Das haben wir in unserer Folge über Bezeichnung schon so ein bisschen angeteasert und gesagt, dass wir darüber noch eine extra Folge machen, weil es doch mehr zu besprechen gibt, als dass man in zwei Absätzen abhandeln kann. Und das wollen wir heute tun.
Und weil es für uns auch so ein bestimmendes Thema ist, auch unsere Reise dorthin und wie wir da drauf gekommen sind und warum wir dieses Konzept so gut finden. Und es gibt auf dem Blog Mehr Platz für die Liebe eine Liste mit 9 Punkten, Beziehungsanarchie in 9 Punkten. Das ist ein Artikel, der ursprünglich mal auf Schwedisch erstellt worden ist und dann übersetzt wurde. Und wir machen es heute so, dass wir die einzelnen Punkte vorlesen und dazu oder auch dazwischen immer mal was sagen. Wir verlinken euch den Artikel auf jeden Fall hier drunter.
Genau, und am Ende wollen wir dann nochmal kurz erzählen, wie wir Beziehungsanarchie leben und warum wir uns eher damit identifizieren können als mit Polyamorie.
Genau, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Der heißt, Liebe ist im Überfluss vorhanden und jede Beziehung ist einzigartig. Beziehungsanarchie stellt die Idee in Frage, dass Liebe eine begrenzte Ressource ist, die nur dann echt ist, wenn sie nur zwischen 2 Personen auf einmal stattfindet. Du kannst viele Menschen lieben und die Beziehung zu einem Menschen beschränkt nicht die Liebe, die du für jemand anderen empfindest. Bewerte und vergleiche keine Menschen und Beziehungen, schätze jede Beziehung auf ihre individuelle Art und Weise. Es ist nicht nötig, jemanden als Partner zu benennen, damit die Beziehung echt ist. Jede Beziehung ist eigenständig und eine Beziehung zwischen eigenständigen Menschen.
Ja, das ist ganz spannend. Ich habe nämlich gestern gerade unsere erste Podcast-Folge, Ist es was Ernstes, transkribiert. Und das passt irgendwie ganz gut dazu, weil da geht es nämlich auch nochmal darum, dass eine Beziehung ernst sein kann, auch wenn man den Partner oder die Partnerin nicht als mein Freund oder meine Freundin bezeichnet.
Ich finde es auch spannend. Liebe ist im Überfluss vorhanden. Das ist so ein Satz, dem würden wir prinzipiell erstmal alle zustimmen, aber man bekommt es anders anerzogen. Also man wird so sozialisiert, dass es die eine oder den einen gibt und dass man Liebe nur mit dieser Person teilt. Aber wenn man sich das mal überlegt, ist es ja ganz schön verrückt. Also wenn man sich einfach mal die Frage stellt, ob Liebe endlich ist, würden ja die meisten Leute sagen, nö, eigentlich nicht.
Ja, vor allem ist es ja so, dass im Familien- oder im Freundeskontext, glaube ich, diesem Satz sehr, sehr viele Menschen zustimmen würden. Aber sobald es um romantische Beziehungen geht, ist Liebe begrenzt und nur für eine Person exklusiv vorhanden. Und es wird total übergangen, dass man für mehrere Menschen Liebe empfinden kann. Und vor allem wird ganz oft einfach angenommen, dass man, sobald man für eine andere Person auch Liebe empfindet, dass das für die andere dass die Liebe dann von der anderen Person abgezogen wird. Also dass es nur 100% Liebe gibt und sobald ich 2 Menschen liebe, hat jeder halt nur noch 50% oder jeder.
Ja, total verrückt. Mir fällt gerade auch noch ein, wie das in Religionen ist. Also, dass Jesus zum Beispiel gesagt hat oder gesagt haben soll, Liebe deinen Nächsten oder dass Buddhisten oder Buddha grundsätzlich die komplette Erde lieben können. Das gibt es ja in allen Religionen in irgendeiner Form, dass diese unbegrenzte Liebe, diesen Begriff, aber trotzdem hat es die Gesellschaft nicht geschafft, das irgendwie zu übernehmen, sondern sperrt das so ein, diese Liebe.
Und ich finde, gerade als du das auch nochmal vorgelesen hast, irgendwie erfüllt mich das mit so einem Glücksgefühl, zu wissen, Liebe ist unendlich verfügbar, weil das macht mich einfach auch wieder so frei. Also ich habe da so ein richtiges Freiheitsgefühl, wenn ich denke, okay, ich kann einfach Gefühle zulassen und Liebe zulassen und ich muss nicht Angst haben davor, dass meine Liebe irgendwie begrenzt ist. Und das tut so gut, irgendwie sich nochmal bewusst zu machen, weil Liebe ist ja ein total schönes Gefühl und auch Liebe zu spüren für andere oder Liebe zu geben an andere Menschen. Und die Vorstellung davon, dass es unendlich ist und dass es nicht begrenzt ist, ist eine total schöne Vorstellung für mich.
Ja, und vor allem, ich glaube, häufig ist das Problem, dass wenn man es selbst so empfindet, dass Liebe unendlich ist, dann hat man trotzdem schlechtes Gewissen gegenüber anderen Menschen, weil die das vielleicht, die diese Überzeugung nicht sind und dann denken, dass man sie weniger liebt, weil man jetzt jemand anderen auch liebt. Aber dem ist ja gar nicht so. Also wenn wir uns vorstellen, dass alle Menschen zu dieser Überzeugung gelangen, dass Liebe unendlich ist, dann gäbe es ja überhaupt kein Problem mehr.
Nee. Und was ich auch gerade so dachte, ich glaube, das impliziert auch einfach, dass Liebe nicht immer gleich sein muss. Also es muss nicht immer symmetrisch sein. Ich kann auch einfach Menschen lieben und ich muss nicht unbedingt genauso zurückgeliebt werden. Ich kann auch einfach Liebe empfinden und das Menschen mitteilen, ohne eine Erwartungshaltung dahinter zu haben. Das ist für mich, glaube ich, auch ein großer Aspekt dieses ganzen Konzeptes.
Mhm. Ja, im letzten Satz steht auch, jede Beziehung ist eigenständig und eine Beziehung zwischen eigenständigen Menschen. Da fallen mir zwei Dinge ein. Erstens mal diese Symmetrie, von der du gerade gesprochen hast. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Anziehung. Das müssen ja nicht nur romantische Liebe sein. Und die kann auch asymmetrisch sein. Also auf jeden Fall, kann ich jemanden lieben, der für mich oder die für mich aber nicht Liebe empfindet, sondern sexuelle Anziehung oder mich einfach gerne in seiner Nähe hat. Das geht auf jeden Fall. Und der zweite Punkt ist zwischen eigenständigen Menschen. Ich glaube, das wird oft vernachlässigt oder unter den Teppich gekehrt. Es wird immer die Beziehung so hochgehalten, aber nicht die Menschen, die daran beteiligt sind. Aber eine Beziehung an sich ist ja erstmal ein leerer Begriff ohne die Menschen. Es geht ja erstmal um die Menschen und erst wenn die eigenständig sind, können die eine Beziehung aufbauen.
Ja, ich glaube auch ganz oft ist es so in monogamen Beziehungen so, dass das Gefühl dort ist, dass sobald man jemand anderen liebt, dass die Liebe zwischen den beiden Personen weniger wird, also zwischen den beiden ersten, sage ich mal in Anführungszeichen, Personen weniger wird, weil die beiden sich nicht mehr als Individuen sehen, sondern nur noch als Beziehung. Und wenn man davon was abgibt, dann hat man dann plötzlich weniger, weil da geht es nicht mehr um zwei eigenständige Ichs, sondern da geht es nur noch um das Beziehungs-Ich.
Stichwort symbiotische Beziehung. Haben wir schon öfter mal angeteasert.
Genau. Der nächste Punkt auf der Liste, oder wolltest du noch was sagen?
Nee.
Der nächste Punkt auf der Liste ist Liebe und Respekt statt Forderungen. Auf Forderungen als Grundlage für eine Beziehung zu verzichten, heißt die Autonomie und das Urteilsvermögen anderer Menschen zu respektieren. Deine Gefühle für jemanden oder eure gemeinsame Vergangenheit geben dir nicht das Recht, Forderungen und Ansprüche zu haben. Findet heraus, wie ihr miteinander umgehen könnt, ohne persönliche Grenzen zu übertreten. Anstatt immer nach einem Kompromiss zu suchen, lasse jeden Menschen seinen eigenen Weg finden, ohne dass das für die Beziehung eine Krise bedeutet. Keine Ansprüche zu haben, ist der einzige Weg, um sicher zu sein, dass die Beziehung immer auf beidseitiger Freiwilligkeit aufbaut. Liebe ist nicht echter, wenn ihr euch füreinander verbiegt, nur weil das so üblich ist.
Ja, das ist so eine Zusammenfassung von dem, was wir jetzt so gesagt haben. Also, dass eine gemeinsame Vergangenheit zum Beispiel oder irgendwelche gemeinsamen Zukunftspläne nicht nötig sind dafür oder nicht heißen, dass ich irgendwelche Forderungen stellen darf. Denn wenn ich Forderungen stelle in einer Beziehung, dann heißt das ja, dass mir die Beziehung wichtiger ist als der Mensch, mit dem ich eine Beziehung habe. Ich möchte ja, dass der Mensch, mit dem ich eine Beziehung habe, mir gegenüber authentisch ist und mich liebt, wenn er oder sie mich lieben will. Und wenn ich aber irgendwie fordere, zum Beispiel liebe mich, das würde jedem oder würde allen einleuchten, dass das nicht funktioniert. Aber trotzdem tun wir das in anderer Art und Weise.
Oft wird einfach in Beziehungen angenommen, dass der andere Mensch einen immer genau so lieben muss, wie man selber den anderen Mensch liebt, was völlig utopisch ist, weil das einfach in den Selbsten, also wir wissen ja auch gar nicht, ob wir immer dasselbe füreinander empfinden. Wie soll man das auch messen? Gefühle sind ja immer was Individuelles. Aber ich denke da gerade besonders an so Situationen, wenn man Menschen neu kennenlernt und plötzlich ist einer verliebt und man sagt es dem anderen und der oder die andere ist irgendwie noch nicht verliebt, aber genießt total die gemeinsame Zeit. Und für uns ist das total okay und cool. Also da gibt es einfach kein Problem. Aber für die meisten Menschen, die in mononormativen Beziehungen sind, wäre das eine totale Krise direkt.
Ja, und die Vorstellung davon, wenn man sagt so, ich liebe dich, aber ich erwarte nichts von dir, die ist eigentlich total schön, weil es eine total starke Position ist. Zu sagen, selbst wenn unsere Bedürfnisse oder unsere Anziehung unterschiedlich ist, kann ich für mich dir gegenüber was empfinden, ohne was zurückzuwollen. Und ich weiß, dass es erstmal schwierig klingt. Und ich glaube auch, weil wir alle so geprägt sind, dass wir immer irgendwas verlangen, ist es schwierig. Aber das ist eine richtig starke Position.
Ja, und das, also gerade als du das nochmal gesagt hast, das erfüllt mich auch irgendwie so mit so einem Glücksgefühl, weil es einfach schön ist, Menschen zu lieben, bedingungslos und absichtslos.
Absichtslosigkeit ist hier auch der Begriff der Stunde. Ja.
Genau. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ja in ganz vielen mononormativen Beziehungen so der Glaubenssatz herrscht, in einer Beziehung muss man Kompromisse machen. Mhm. Und das ist einfach nicht wahr. Also es stimmt einfach nicht.
Wir haben ja schon eine eigene Folge drüber gemacht, Kompromiss versus Konsens.
Genau, und das ist so ein Trugschluss. Und ich glaube, daran zerbrechen ganz viele Beziehungen oder werden Beziehungen einfach unglücklich oder Beziehungen werden weiterhin hochgehalten, obwohl beide ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, die gar nicht zusammenpassen. Dann machen beide einen Kompromiss und am Ende sind beide nur so halb oder gar nicht glücklich, nur damit die Beziehung aufrechterhalten wird. Und einfach mal von der Basis auszugehen, dass man keine Kompromisse machen muss in Beziehungen, ist auch gleich wieder so befreiend, finde ich.
Vor allem nicht nur, dass die Beziehung aufrechterhalten werden muss, sondern die Partnerschaft in dieser Form. Also es wird nicht zugelassen, dass sie sich verändern darf oder auf andere Ebenen gehen darf, zum Beispiel, wenn man unterschiedliche Bedürfnisse hat.
Ja.
Das heißt zum Beispiel, wenn ein Partner oder eine Partnerin irgendwie weniger Sex möchte oder weniger Nähe, dass es dann auf eine andere Art und Weise diese Beziehung bestehen bleiben darf und dass dann die Bedürfnisse auch anderweitig geäußert werden dürfen.
Ja, man muss nicht direkt alles abbrechen, so von 100 auf 0, nur weil man unterschiedliche Bedürfnisse hat. Man kann auch einfach die Beziehung transformieren. Menschen müssen sich nicht direkt trennen, nur weil es unterschiedliche Bedürfnisse gibt und beide keinen Kompromiss eingehen wollen. Dann kann man trotzdem Konsens finden, wie man weiter gemeinsame Zeit genießt, mit der alle glücklich sind.
Genau. Der nächste Punkt heißt, finde deinen festen Standpunkt. Wie willst du von anderen behandelt werden? Und ich meine alle anderen. Was sind deine Grenzen und Erwartungen für alle Beziehungen? Mit was für Menschen willst du dich umgeben und wie soll deine Beziehung mit ihnen aussehen? Finde deine Kernpunkte, die für dich wichtigsten Werte und verwende sie ohne Ausnahme in allen Beziehungen. Weiche nicht davon ab, um irgendwem zu beweisen, dass du ihn wirklich, in Anführungsstrichen, liebst. Ich glaube, das ist total wichtig, für sich selbst herauszufinden, was man eigentlich will, denn viele Leute wissen das gar nicht, sondern machen das immer vom Partner oder der Partnerin abhängig, die dann halt kommt.
Nicht nur das, sondern sie denken auch, sie wollen das, was ihnen vorgelebt wird. Also sie wollen diese mononormative Beziehung, weil ihnen das so vorgelebt wurde. Ich glaube, die meisten Menschen haben sich einfach noch nie Gedanken darüber gemacht, wie wirklich für sie persönlich eine gute Beziehung zu Menschen aussieht, zu allen Menschen, was ihre eigenen Bedürfnisse sind, was ihre Grenzen sind. Ich glaube, die wenigsten haben sich damit auseinandergesetzt und darüber nachzudenken, wie man mit Menschen in Kontakt sein möchte und was einem wichtig ist, ohne immer die anderen als erstes zu bedenken. Also sich nicht zu überlegen, okay, wie bin ich jetzt am besten, damit ich die beste Beziehung führe, damit sich alle mit mir wohlfühlen, sondern vielleicht mal zuerst zu überlegen, was brauche ich eigentlich, was ist mir wichtig, wie geht es mir mit welchen Beziehungen, die ich habe. Und darauf können gesunde Beziehungen entstehen.
Und ich habe auch immer lange Zeit ein Problem damit gehabt, dass ich mich selbst als egoistisch oder arrogant oder egozentrisch wahrgenommen habe, wenn ich erstmal auf meine Bedürfnisse gehört habe. Aber das ist alles andere. Das ist nämlich die Grundlage für gesunde Beziehungen und damit alles andere als egozentrisch wahrzunehmen, was ich eigentlich möchte, was ich eigentlich von dieser Beziehung möchte. Denn jede Beziehung, die wir im Leben haben oder alles, was wir tun, muss ja immer irgendwie einen Mehrwert haben für mich. Also ich gehe ja keine Beziehung ein, in der ich leide. Und selbst wenn ich zum Beispiel einen Partner oder eine Partnerin in einer schwierigen Situation unterstütze und mitleide, dann tue ich das ja, weil ich mich dann wieder gut fühlen kann, dass es dem Partner oder meiner Partnerin besser geht. Also immer, man muss immer irgendeinen Mehrwert daraus haben und das erstmal zu sehen, ist gar nicht egozentrisch.
Ich kenne das. Also ich habe von mir selber nie gedacht, dass ich egoistisch oder arrogant bin, aber mir wurde das fast mein ganzes Leben lang über gesagt, wenn ich Grenzen gezogen habe und meine eigenen Bedürfnisse beachtet habe, dass ich ja nur an mich denken würde und dass ich ja auch mal gucken soll, wie es den anderen geht und dass ich mich ja nicht wundern muss, wenn meine Beziehungen nicht funktionieren, weil ich ja nur an mich denke. Was total komisch ist, dass so viele Leute dieser Annahme sind, weil wie soll denn eine gesunde Beziehung auf etwas wachsen, bei dem ich meine eigenen Bedürfnisse nicht beachte? Also da kann ich ja nur unglücklich mit werden und die Beziehung ja auch.
Ja, das ist, glaube ich, eine Annahme, die sehr gefährlich ist, die gesellschaftlich sehr verbreitet ist, dass man sich immer nach dem Partner oder der Partnerin richten muss.
Ja. Der nächste Punkt heißt, die heterosexistische Norm ist vorhanden, aber fürchte dich nicht. Denke daran, dass es ein sehr starkes normatives System gibt, das dir sagen will, wie du zu leben hast und was wirkliche Liebe ist. Viele werden dich und deine Beziehung in Frage stellen, wenn du nicht der Norm folgst. Arbeite mit den Menschen, die du liebst, zusammen und findet Wege und Tricks, um die Normen zu vermeiden, die euch Probleme bereiten. Finde positive Gegenentwürfe, damit ihr für etwas streiten könnt und nicht nur gegen die Normen. Lasst eure Beziehung nicht von der Angst vor gesellschaftlichen Normen beeinflussen.
Ja, passt eigentlich ziemlich gut zu unserer Folge über Mononormativität.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da haben wir eigentlich auch alles schon gesagt darüber. Natürlich ist es schwer am Anfang, wenn man solche Beziehungen führt, weil es ist nicht das, was Menschen gewohnt sind, zu sehen zu bekommen, wenn sie Menschen sehen, zum Beispiel, die plötzlich mehrere PartnerInnen haben. Und dann kommen Fragen und Nachfragen und die sind auch nicht immer freundlich gesinnt. Also ich glaube, da hat man auch oft mit Missgunst zu tun und mit Neid ganz viel, der aber ausgedrückt wird als du bist nicht normal.
Ich finde hier den einen Satz total schön. Findet positive Gegenentwürfe, damit ihr für etwas streiten könnt und nicht nur gegen die Norm. Ich finde das total wichtig, so ein positives Beispiel zu geben und zu sagen, so hier, somit fühlen wir uns wohl und so kann das auch gehen. Also positiv auf Menschen zuzugehen, kann, glaube ich, ganz viel bewirken.
Ja, anstatt sich zu rechtfertigen, ne?
Ja, genau, anstatt in diese Verteidigung, also anstatt zu reagieren, wenn man angegriffen wird, kann man auch agieren und damit offensiv umgehen und sagen, das ist mein Lebensentwurf und den finde ich total gut.
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich habe ja lange Zeit im Kindergarten gearbeitet und das ist so ein bisschen wie die Kinder, die bei mir im Kindergarten waren, die sind immer sehr, sehr dreckig nach Hause gekommen. Und bei der ehemaligen Leitung davor war das nicht so. Und die Eltern waren erst total, waren immer total schockiert, wie ihre Kinder aussehen und dass sie so schmutzig sind und schon wieder so matschig und so. Und anstatt mich zu rechtfertigen, warum die so sind, habe ich einfach den Eltern während des Spiels ganz viele Fotos von ihren glücklichen Kindern gemacht und gezeigt, wie gut es ihren Kindern geht, anstatt mich zu rechtfertigen und zu sagen, ja, aber das ist ja nur wegen das und das. Und dann haben sie gesehen, wie gut es ihren Kindern geht und dieses Matschthema war gar kein Problem mehr. Also positiv vorleben und einfach zeigen, wie gut man sich damit fühlt und dass es für einen der Weg ist, der funktioniert.
Ja. Der nächste Punkt ist Spontanität statt Verpflichtung. Die Freiheit, spontan zu sein, sich auszudrücken und zu handeln, ohne Angst vor Strafe und ohne Pflichtgefühl. Das ist es, was eine anarchistische Beziehung lebendig macht. Spontanität ist vor allem das Gegenteil von Pflicht. Du willst eine Beziehung haben, in der man aus einem positiven Wunsch heraus miteinander zu tun hat, nicht aus Pflichtgefühl. Bei Spontanität geht es nicht darum, dass alles ohne Planung und Nachdenken gemacht wird, sondern darum, eine Beziehung zu schaffen, die nicht auf Aufgaben und Anforderungen basiert. Organisiere deine Beziehungen so, dass Spontanität möglich ist.
Oh, ich finde das so einen wichtigen Punkt. Ich musste direkt an ein paar Situationen denken, in denen ich mich so befreit gefühlt habe, wenn ich an unsere Beziehung gedacht habe. Zum Beispiel, als du letztens bei der Therapie warst und ich war hier und John war da und wir haben uns geküsst und wir haben ja vorher noch nie darüber gesprochen, dass ich ihn irgendwie küssen möchte an dem Abend.
Nee, ich glaub nicht.
Also nicht so direkt. Aber ich hatte zu keiner Sekunde das Gefühl, ich würde jetzt was falsch machen oder mach was ich nicht abgesprochen habe oder du könntest mir böse sein, weil wir davor nicht drüber gesprochen haben, weil es einfach möglich ist, spontan Gefühle zulassen zu können, ohne dass das unser beider Beziehung belastet. Mhm. Das ist so ein befreiendes Gefühl, nicht ein Date zu haben und nicht zu denken, oh Gott, was denkt mein Partner jetzt gerade zu Hause? Kann ich jetzt noch länger bleiben? Was ist, wenn wir jetzt doch Sex haben? Was ist, wenn wir jetzt dies und jenes machen? Mhm. Hat das irgendwelche Konsequenzen?
Genau, man muss drüber nachdenken, was man selbst in dieser Situation gerade will. Und ich denke da an einige Situationen, die ich nicht in letzter Zeit, sondern eigentlich schon mein ganzes Leben hatte, wo Menschen meine Kommunikation gerade gebraucht haben, denen es zum Beispiel nicht gut ging. Und meistens ist es so, dass ich dann sage, okay, mir ist es wichtig, dass es dir gut geht, ich möchte mit dir sprechen. Aber manchmal ist es auch so, dass ich das selber gar nicht kann oder dass es sich selber doof anfühlt, gerade zu sagen, so, ich kann für dich da sein, weil ich gerade nicht für jemand anderen da sein kann, weil es mir vielleicht selber nicht gut geht. Und dann zu überlegen, okay, was ist das gerade, was mich dazu motiviert, jetzt trotzdem mit dieser Person zu sprechen, anstatt zu sagen, lass uns mal in 2 Stunden gucken, vielleicht geht es mir dann besser. Ob es gerade wirklich ein Impuls ist, mit dieser Person zu sprechen oder ob es ein Pflichtgefühl ist. Und das ist ein total wichtiger Unterschied, ich bin dafür prädestiniert, da sehr leicht reinzulaufen in so eine Art von Verpflichtung, sowas wie, ja, aber dieser Person geht es ja jetzt nicht gut und ich muss ja jetzt für sie da sein. Nein, ich muss überhaupt nicht. Ich werde für sie da sein, wenn ich es kann. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied.
Ja, ich finde gerade dieser Punkt, sich nicht verpflichtet zu fühlen in einer Beziehung, ist auch was, was mich unglaublich befreit. Ich tue alles, was ich tue, freiwillig. Ich bin keinen Regeln unterlegen. Ich bin keinen drohenden Konsequenzen unterlegen, sondern ich handle immer authentisch und kann so sein, wie ich bin und für Menschen da sein, wenn ich das möchte. Und ich kann Impulsen nachgehen und Gefühlen nachgehen. Und ich muss nicht, wenn ich jemanden kennenlerne, vorher schon beschränken, okay, ich bin ja in einer Beziehung, das heißt, dieser Mensch wird jetzt nur ein Freund oder eine Freundin, sondern ich kann einfach gucken, was passiert und was kommt. Und das hat mich auch dazu gebracht, wieder viel mehr Gefühle zulassen zu können, weil ich sehr viel immer schon Angst vor Regeln hatte, vor Beschränkungen, dass es Regeln engen mich ein und lösen in mir immer Fluchtinstinkt aus. Und sich so frei zu fühlen, immer das tun zu können, was man möchte und immer das Gefühl zu haben, positiv zu handeln, also aus positiven Gründen heraus zu handeln und nicht aus Pflicht oder Zwang oder weil man es halt so macht zu handeln, das ist unglaublich schön.
Wenn man Menschen kennt wie uns zum Beispiel oder andere Menschen, die das so handhaben, dann hat man auch einen sehr großen Vorteil davon, nämlich und weiß immer, wenn wir etwas tun, dass wir es tun aus einem eigenen Impuls heraus. Also man ist sich der Motive immer sicher. Also wenn ich Zeit mit jemandem verbringe, dann kann sich die Person hundertprozentig sicher sein, dass ich gerade Zeit mit ihr verbringen möchte. Mir ist es genauso wichtig, dass wenn ich Zeit mit jemandem verbringe, ich mir dessen auch sicher sein will, dass diese Person das gerade will und nicht das tut, weil sie denkt, dass sie verpflichtet ist dazu.
Ich finde, das ist auch eins mit der schönsten Gefühle, immer zu wissen, dass wir alles aus freiem Willen tun und nicht, weil es sich gerade so gehört. Also ich finde, dass die Vorstellung, dass ich mit jemandem Zeit verbringe und die Person das eigentlich gerade gar nicht möchte und das nur macht, weil sie denkt, dass sie es tun sollte oder mir sagt, dass sie mich auch liebt, obwohl sie mich gar nicht auch liebt, aber das denkt, sie muss das sagen, weil ich ja schließlich ich liebe dich gesagt habe, das ist für mich ein schreckliches Gefühl. Aber zu wissen, dass alle Menschen, mit denen ich Beziehung habe, authentisch sind und mit mir Zeit verbringen, wenn sie das wirklich nur wollen. Das gibt einem ja auch so viel Sicherheit. Ich glaube, wir haben in unserer Sicherheitsfolge auch sehr viel darüber gesprochen. Du hast noch diesen einen Satz da gesagt, den ich auch so bezeichnend fand. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Also, dass man frei ist zu gehen, genau, frei ist zu gehen, aber trotzdem bleibt.
Free to go, but chooses to stay.
Ja, und ich meine, was gibt es Schöneres als das?
Ja. Und in einer mononormativen romantischen Zweierbeziehung hat man eben das eigentlich nicht. Also ich kann mir nie sicher sein, dass mein Partner oder meine Partnerin gerade da ist, weil er oder sie da bleiben möchte. Oder ob sie vielleicht mit dem Gedanken spielt, irgendwie schon zu gehen, aber die Hürde so hoch ist und dann nur was vorspielt. Das wäre für mich, also das, ich glaube, das ist für mich sowieso außerhalb meines Horizonts mittlerweile, aber diese Vorstellung, in so einer Beziehung zu sein, wo ich mir nie sicher sein könnte, wie es der anderen Person gerade geht oder wie sie gerade die Beziehung empfindet, das ist schrecklich.
Witzig ist, dass wir das als extrem unsicheren Zustand beschreiben, aber für alle anderen Menschen der Inbegriff von Sicherheit ist, eine feste, bezeichnete Beziehung zu haben.
Stimmt.
Das ist verrückt, oder?
Stimmt, das ist völlig unsicher, finde ich.
Ja, finde ich nämlich auch. Und ich habe auch gerade daran gedacht, dass es ja nicht nur bei so großen Dingen ist wie einer Trennung, sondern dass ich zum Beispiel auch jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, mir sicher sein kann, wenn du mich fragst, ob du bei mir schlafen darfst, dass du wirklich heute Abend das Bedürfnis hast, mit mir in einem Bett zu schlafen und nicht es nur tust, weil man es halt so tut, wenn man zusammen ist.
Ja, genau.
Das fängt ja bei kleinen Dingen einfach an.
Ja, wir entscheiden uns jeden Tag neu.
Ja. Mhm. Wer ist dran mit Vorlesen? Ich,
ja? Ich glaube, du, ja.
Fake it till you make it. Manchmal scheint es, als müsste man ein unglaublicher Übermensch sein, um solche anarchistischen Beziehungen hinzukriegen. Aber das stimmt nicht. Verwende den Trick Schummeln, bis es funktioniert. Überleg dir in einer ruhigen Situation, wie du handeln würdest, wenn du dich so stark und sicher fühlst, wie du es dir wünschst. Verwandle das in einfache Verhaltensregeln, die du anwenden kannst, wenn du dich nicht so stark fühlst. Sprich mit anderen darüber, wie sie das machen. Mach dir keine Vorwürfe, wenn es nicht immer klappt. Ich finde es total wichtig zu sagen, weil manchmal hört es sich wirklich so an. Ich glaube, wenn wir vor anderen über unsere Beziehung sprechen, dann denken die auch, wir sind irgendwie so die totalen Übermenschen und sagen, wow, wie macht ihr das eigentlich? Wie funktioniert das? Ist man da nicht permanent eifersüchtig? Oder wie funktioniert das mit der Planung oder so? Aber hey, wir sind auch nicht immer mega sicher. Also auch, wir machen einen Podcast darüber, aber trotzdem haben wir auch immer noch zum Teil auch manchmal Probleme mit Situationen oder mit Sachen.
Ja, das habe ich schon echt oft gehört. So, boah, ihr macht das ja total krass, da komme ich ja nie ran. Und ich denke dann immer, sei doch mal freundlich zu dir. Ich meine, wir kommen auch aus der Ecke, aus der du kommst. Also wir sind alle auch so geprägt. Und bei uns lief es auch nicht von Anfang an so wie jetzt, sondern wir haben da auch ganz viel Arbeit rein investiert. Aber es war schön, Arbeit. Nämlich die Arbeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen in ruhigen Situationen und zu sagen, okay, was würde ich denn tun? Und fühlt sich das dann wirklich so an? Oder was wäre denn mein Impuls dann?
Ja, und wir haben ja wirklich schon viel, viel an uns und unserer Beziehung zueinander irgendwie gearbeitet und viel miteinander gesprochen, Stunden an Gesprächen in dem letzten Jahr miteinander geführt. Und trotz allem kommen wir manchmal immer noch an Punkte, wo wir denken, okay, das ist irgendwie zu krass, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn neue Personen in unser Leben kommen irgendwie. Da können wir dieses ganze Wissen haben, aber trotzdem sind Gefühle ja einfach manchmal total irrational. Und da kann man dann auch einfach mal überlegen, okay, hey, das ist jetzt kein Riesenzusammenbruch. Also nur wegen diesem Moment geht jetzt nicht unsere ganze Beziehung kaputt, sondern man kann auch einfach mal eine Nacht drüber schlafen, noch fünfmal drüber sprechen und einfach gucken, wie fühlt es sich an, wie können wir damit umgehen, Konsens finden, Gefühle aushalten. Und manchmal ist das gar nicht so leicht, aber man kann es trotzdem einfach weitermachen. Ich glaube, einfach aufzuhören ist da echt das Schlechteste, sondern manchmal muss man halt, wie es da steht, einfach weitermachen und so tun, als ob.
Genau, ich glaube, mir hat es sehr geholfen, in so Situationen immer mal wieder aufzuschreiben, was ich gerade fühle oder was ich in der und der Situation gerne machen würde, wie ich gerne sein würde. Und wenn die Situation dann kam, dann zu überlegen, okay, bin ich gerade so, fühlt sich das so an oder fühlt sich das anders an? Muss ich da nochmal mein Szenario überdenken oder fällt mir das auf einmal leichter, so zu sein, wie ich gerne wäre, weil ich mir das vorher schon mal ausgemalt habe? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich da sehr viel mit sich selbst zu beschäftigen.
Ja, und nachsichtig mit sich selber zu sein. Also ich kenne diese Gedanken auch, dass ich so denke, dass ich manchmal habe ich so kleine Momente von Eifersucht irgendwie. Manchmal gehen die danach sofort wieder weg, aber manchmal habe ich so ein komisches, ungutes Gefühl und dann denke ich auch, ach komm, also du weißt doch, wie das läuft und es gibt doch kein Problem, nichts passiert, so, es gibt keine Bedrohung, mir kann niemand was wegnehmen, weil ich nichts habe. Und trotzdem habe ich diese Eifersuchtsmomente und dann versuche ich da auch in diesen Momenten einfach mal nachsichtig mit mir zu sein und zu sagen, hey komm, das sind Gefühle, das ist okay, auch wenn du die hast, auch wenn du kognitiv da irgendwie weiter bist, aber trotzdem kann man so fühlen. Und ich versuche immer mit mir selber so nachsichtig zu sein, wie ich mit anderen wäre, die mir wichtig sind. Und dann, wenn ich diese Perspektive einnehme, fällt mir das auch viel leichter.
Ja, das ist eine ganz wichtige Perspektive, so nachsichtig zu sein, wie man mit FreundInnen umgehen würde.
Ja.
Mit sich selbst auch zu sein. Der nächste Punkt heißt, Vertrauen ist besser. Gehe davon aus, dass die Menschen in deiner Umgebung dir nur Gutes wollen. Es ist Unsinn, dass Egoismus der einzige Antrieb des Menschen ist. Vertrauen ist besser als eine Beziehung, in der du ständig nach Bestätigung suchst, dass der andere immer noch für dich da ist. Du und die anderen wollt euch gerne sehen und kommunizieren, aber manchmal hat man so viel um die Ohren, dass man alle Energie auf seine eigenen Sorgen richten muss. Je mehr du dann eine verständnisvolle Umgebung für dich und andere schaffen kannst, desto mehr Energie bleibt übrig, um sich gegenseitig zu unterstützen. Gib den Leuten die Chance zu reden, sich zu erklären und zu zeigen, dass sie Verantwortung in der Beziehung übernehmen, aber auch die Chance, sich um sich selbst zu kümmern. Denk an deine Grenzen.
Ah, voll wichtig.
Das ist richtig wichtig, vor allem wenn man miteinander schreibt und denkt so, oh, die andere Person hat sich jetzt irgendwie seit 2 Tagen nicht gemeldet oder so, mag die mich nicht mehr. Das ist ja der erste Eindruck, den man bekommt. Aber in den meisten Fällen ist das nicht so. Vor allem nicht, wenn man eine Beziehung führt, wie wir es tun, weil ich mir dann sicher sein kann, dass du schreiben würdest, ich mag dich nicht mehr.
Ja, oder ist dir, ich glaube, ich würde es dir eher sagen, glaube ich. Ja, aber ja, einfach mal auch anzuerkennen, dass Personen eigenständig sind. Das steckt da ja auch wieder drin. Dass nicht alles, was eine Person tut, ich auf mich beziehen muss. Also nicht alles, wie eine Person handelt, ist etwas, was ich verursacht habe. Ich bin nicht für die Gefühle anderer zuständig. Und es können sich Menschen in meinem Umfeld schlecht fühlen, Zeit für sich brauchen oder Ruhe brauchen oder gerade einfach nicht zurückschreiben können. Und das muss nichts mit mir zu tun haben.
Und vor allem gibt es ja auch andere Faktoren, die außerhalb meiner Kontrolle sind. Zum Beispiel psychische Erkrankungen, die einfach manchmal sich die Person richtig taub anfühlen lassen gegenüber allen möglichen Gefühlen. Und dann ändert das mit Sicherheit etwas an den Gefühlen, die diese Person mir gegenüber empfindet. Aber daran bin ich nicht schuld. Und ich weiß auch, dass es sich wieder ändern wird.
Das ist in dem Moment dann.
Genau, das ist in dem Moment. Und was ich auch weiß, ist, dass die Person das empfinden will, aber gerade nicht kann. Also dass es kein nicht absichtlich passiert. Ich glaube sowieso nicht, dass man Gefühle absichtlich in irgendeine Richtung leiten kann. Bis auf diese 36 Fragen, bis du dich verliebst. Aber das funktioniert
nicht. Achso, das müssen wir auch mal verlinken. Ja, das haben wir letztens gemacht, stimmt. Deswegen finde ich auch gerade dieses generalisierende Ich liebe dich zu random Zeitpunkten am Tag, nur weil man sich verabschiedet, weil man sich eine Nachricht schreibt, weil man aufwacht, weil man ins Bett geht, total schwachsinnig, weil ich liebe nicht 24 Stunden am Tag gleich, sondern es gibt Zeiten, in denen es mir echt schlecht geht. Wenn ich so an letzte Woche Donnerstag denke, da habe ich gar nichts gefühlt irgendwie. Da ging es mir einfach nur grottenschlecht. Ich habe den ganzen Tag im Bett rumgehangen und dann geschlafen und dann ging es mir wieder schlecht. So, da liebe ich nicht den ganzen Tag. Und wenn mir dann jemand sagen würde, ich liebe dich und von mir erwartet, dass ich sage, ich dich auch, obwohl ich es gerade nicht so empfinde, dann wäre die Beziehung ja wieder auf was aufgebaut, was gar nicht der Wahrheit entspricht.
Mhm. Ja, und auch anderen Leuten Raum einzuräumen, finde ich, steckt da drin. Das ist wieder so ein bisschen wie free to go, but chooses to stay. Also die andere Person hat eigenen Raum und kann sich in jede Richtung bewegen, aber und tut das auch manchmal, aber bewegt sich immer wieder mal auf dich zu. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich schönes Gefühl.
Ja, das ist großartig.
Darauf zu vertrauen, ja.
Ich finde es großartig, immer zu wissen, dass du freiwillig mit mir eine Beziehung führst.
Mhm, ja, komplett freiwillig. Ich kann hier morgen ausziehen, wenn ich will, aber will ich nicht.
Ja, genau. Ja. Der nächste Punkt heißt Veränderung durch Kommunikation. Für das meiste, was Menschen gemeinsam machen, gibt es eine Art von Standard, wie das im Normalfall gemacht wird. Wenn du mit den Menschen in deiner Umgebung nicht darüber redest, dann werden sie sich sicher verhalten wie üblich. Kommunikation und gemeinsam anders zu handeln ist der einzige Weg, um sich von Normen zu befreien. In radikalen Beziehungen ist Kommunikation ein Hauptbestandteil, kein Ausnahmezustand. Vertrauensvolle Gespräche sind das wichtigste Werkzeug. Wir sind so sehr daran gewöhnt, dass Menschen nicht das sagen, was sie wirklich meinen, sondern dass wir die richtige Interpretation suchen müssen. Solche Interpretationen funktionieren aber nur auf der Grundlage von Normen. Wer eine Beziehung jenseits der Norm führen will, muss Klartext reden. Ich finde es auch wieder so essentiell wichtig, ne? Mhm.
Haben wir auch schon drüber gesprochen.
Heute Morgen gerade, ne, über das Reininterpretieren ständig. Ne?
Ja, ja, das ist ganz gefährlich. Ich finde es total gut, dass hier steht, dass Interpretation immer eine Sache von Normen ist, weil es ist total wichtig, das zu betonen, weil die Interpretation, wenn wir jetzt überlegen, wir sind in einer anderen Kultur, dann wäre diese Interpretation von dem Satz was ganz anderes oder auch einfach in einer anderen Situation. Und da Klartext zu reden, also wirklich zu sagen, was ich gerade fühle und denke, ist mega wichtig, anstatt dann irgendwie drei Freundinnen zu fragen, was damit gemeint sein könnte.
Das war mein Top-Beziehungstipp, wenn mich Leute zu irgendwelchen Beziehungsproblemen fragen oder mich fragen, wir haben das und das miteinander geschrieben, was soll ich jetzt davon halten? Mein Top-Tipp ist, frag sie oder ihn doch einfach. Frag doch, ich weiß gerade nicht, was ich mit deiner Nachricht anfangen soll. Kannst du das nochmal präzisieren? Oder ich habe das Gefühl, du meintest das so und so. Stimmt das? Oder sag mir doch bitte, was du damit meintest. Funktioniert einwandfrei.
Funktioniert eigentlich ziemlich gut, ja.
Ja, und dann, das löst so viele Probleme. Einfach so, oder auch dieses Problem von, oder sie schreibt mir jetzt nicht zurück, ich habe aber eigentlich noch Interesse, was mache ich denn jetzt? Lasse ich sie oder ihn einfach noch 3 Tage warten und gucke, ob da was kommt? Nee, warum denn? Ist doch scheiße. Warum nicht einfach sagen, hey, ich habe total Interesse daran, dich zu sehen, du hast mir jetzt 2 Tage nicht geschrieben, hat das irgendeinen Grund? Hast du noch Interesse an mir? Mhm. Völlig einfach. Mhm. Muss man sich erstmal zu überwinden, das zu tun und einfach immer zu tun. Aber dann ist es total selbsterklärend.
Ja, und auf der anderen Seite zu stehen, das ist auch wichtig und teilweise sogar schwerer, dann zu sagen, so pass auf, ich empfinde nicht mehr das Gleiche für dich oder wir hatten ein schönes Date, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns nochmal wiedersehen oder dass ich das vielleicht nicht will, ist, glaube ich, auch richtig schwierig, weil man es so nicht gewohnt ist. Man
ja, Klartext
ist gewohnt, den Kontakt dann abzubrechen oder die Situation, wenn man ein Date hat und man sagt so, willst du noch auf einen Kaffee mit hochkommen, dieses typische Hollywood Klischee. Warum sagt man nicht einfach, hast du Lust mit mir zu schlafen, anstatt so dieses blöde Kaffee-Bla?
Ja, ich finde das auch richtig befreiend. Ich glaube, das ist auch was ich so im letzten Jahr auch echt nochmal vermehrt gelernt habe, Bedürfnisse zu äußern und das nicht hinter irgendwelchen Phrasen zu verstecken oder zu hoffen, dass die andere Person den ersten Schritt macht, sondern einfach zu sagen, du, ich habe Lust, dich wiederzusehen oder ich habe Lust, dich zu küssen, darf ich das? Oder darf ich dich streicheln? Ich habe Lust auf Sex mit dir. Das ist wenn man damit angefangen hat, ist das so mindblowing, weil es funktioniert ja. Und es ist einfach.
Und es geht so schnell. Ja. Also nach der ersten Pleasure-Party schon, nach diesem Spiel, war es die ersten 2-3 Mal, war es erst so komisch zu fragen, so, darf ich dich berühren? Okay, sage ich sonst nicht. Oder darf ich dich küssen? Und dann macht man das immer mehr und es wird immer besser. Es ist nur so ein ganz kleiner Hügel, den man überwinden muss und dann geht es nur noch bergab. Das ist großer. Also bergab, hört sich bergab. Komisch an. Nee, es geht automatisch.
Du meinst, es ist
ab. Aber unten ist gut,
so. Genau. Ich finde auch, und das ist so, ich finde auch bei uns beiden so viel mehr verstärkt in den Alltag übergegangen, dass wir Menschen einfach fragen, was nach unseren Bedürfnissen. Also, dass wir das einfach tun können. Und das macht so vieles so viel einfacher. Also, tu das einfach mal. Die Leute werden erst ein bisschen verwirrt sein, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, es ist total cool. Mhm. Ich wollte noch was sagen, nämlich hier, es ging ja eigentlich um Kommunikation. Und hier steht, Kommunikation ist ein Hauptbestandteil einer Beziehung, kein Ausnahmezustand. Mhm. Und da denke ich ganz oft dran, wie viel wir beide miteinander kommunizieren. Das haben vielleicht manche Menschen in 50 Jahren eher nicht getan, so viel, wie wir uns in einem Jahr unterhalten haben. Und Kommunikation ist nicht endlich. Also nur, weil man einmal über ein Thema gesprochen hat, heißt es nicht, dass es jetzt für immer abgehakt ist, sondern jeden Tag gibt es so viele Einflüsse, so viele Faktoren, die meine Gefühle beeinflussen, dass ich über so ein Thema vielleicht auch 3 bis 10 Mal sprechen muss, weil immer wieder neue Aspekte hinzugekommen sind. Und es ist so wichtig, sich einfach auch mal öfter mal authentisch zu fragen, wie es der anderen Person geht. Mhm. Das machen wir ganz oft. Und das ist nicht ein, hi, wie geht's dir? Gut, danke. Sondern es ist ein wirklich Nachfragen, wie geht's dir gerade? Und manchmal muss ich dann auch kurz überlegen und in mich reinfühlen, wie es mir wirklich geht, um eine authentische Antwort zu geben. Aber das ist total schön, macht das mal. Also euch authentisch zu fragen, wie es euch wirklich geht oder was ihr zu bestimmten Sachen fühlt. Ich fand das gestern auch total schön, als du unsere Mitbewohnerin in Anführungszeichen einfach mal gefragt hast, du, warst du da eifersüchtig?
Ja.
So, und das sind ja eigentlich Fragen, die man nicht stellt.
Stimmt, ja, es sind eigentlich Fragen, die man nicht stellt, aber ich bin es so gewohnt mittlerweile einfach Dinge zu fragen und zu gucken, was kommt da, weil ich den Menschen vertraue, dass sie auch sagen können, so möchte ich gerade nicht drüber sprechen oder so. Also sonst gebe ich ihnen ja gar nicht die Chance, das zu äußern.
Genau, und dafür braucht man auch einfach eine Vertrauensbasis, dass beide immer authentisch sind, weil ich kann nur authentisch kommunizieren, wenn ich weiß, wieder die andere Person tut nur das, was sie wirklich möchte. Wenn sie gerade keine Lust hat, mit mir darüber zu sprechen, dann sagt sie das. Oder wenn ihr was unangenehm ist, dann sagt sie das. Und deswegen, das macht mich ja auch frei, alles fragen oder sagen zu können in dem Moment.
Ja, ich habe mal einen Satz gehört, der mir gerade einfällt. Der hieß sowas wie, erwachsene Menschen benehmen sich wie erwachsene Menschen, wenn man sie wie erwachsene Menschen behandelt. Und das fand ich ganz spannend. Das ist ein bisschen passend für diese Situation, weil wenn ich ständig versuche, irgendwas reinzuinterpretieren und quasi Verantwortung zu übernehmen für das, was die andere Person gerade mir gegenüber äußert, dass ich das schon richtig interpretieren werde, dann ändert sich an dieser Situation ja nie was. Wenn ich auf einmal aber anfange, Dinge wörtlich zu nehmen und Dinge auch wirklich auszusprechen, wenn ich sie aussprechen will und nicht die andere Person irgendwas reinzuinterpretieren lasse, dann verändert sich die Kommunikation. Dann wird es erst so, was passiert jetzt? Aber dann wird es total klar und schön.
Das ist so, wie so der Nebel dann so lichtet. Ne? Plötzlich kann man einfach klar miteinander kommunizieren und spart sich Stunden an verrückter Interpretation.
Ja. Und ich frage mich auch, weil du vorhin gesagt hast, manche Leute kommunizieren in 50 Jahren nicht so viel wie wir in einem. Wie das in meinen letzten Beziehungen war oder in meinen längeren Partnerschaften, da ist die Kommunikation auf jeden Fall zurückgegangen. Das stimmt schon. Mhm. Also wahrscheinlich nicht so viel wie in anderen romantischen Zweierbeziehungen, aber schon auch. So wie bei uns, dass wir eigentlich so viel reden wie am ersten Tag. Das war es noch nie. Und das ist schön.
Ja. Aber es ist ja auch, also unsere Art, Beziehung zu führen, ist ja auch so spannend. Also wir haben ja auch permanent, ich finde das manchmal so witzig, wenn ich zum Beispiel bei Marcel übernachte irgendwie und wir haben uns irgendwie nur abends irgendwie 2 Stunden weniger als sonst gesehen und sehen uns direkt am nächsten Morgen, dann denke ich immer so, wow, jetzt haben wir schon wieder 1 Stunde gesprochen, weil wir haben so viel zu erzählen, das ist ja auch, es sind 8 Stunden vergangen.
Ja.
Letzter Punkt.
Mach deine Vereinbarungen passend für dich. Das Leben wäre ärmer an Struktur und Bedeutung, wenn man sich nicht mit anderen Menschen zusammentun könnte, um Dinge zu erreichen. Gemeinsam etwas aufbauen, Kinder großziehen, ein Haus besitzen und zusammen durch dick und dünn gehen. Solche Unterfangen brauchen normalerweise sehr viel Vertrauen und Verbindlichkeit zwischen den Leuten, um zu funktionieren. Beziehungsanarchie heißt nicht, dass du dich niemals auf irgendwas festlegen darfst. Es geht darum, mit den Menschen in deiner Umgebung deine eigenen Vereinbarungen zu entwerfen. Frei von den Normen, die dir vorschreiben wollen, dass bestimmte Arten von Verpflichtungen für Liebe notwendig sind, damit sie echt ist oder dass manche Vereinbarungen wie Kinder kriegen oder zusammen wohnen von bestimmten Gefühlen angetrieben sein müssen. Fang bei Null an und mache deutlich, welche Art von Vereinbarungen genau du mit anderen Leuten eingehen willst.
Da kann ich nur nochmal sagen, hört euch nochmal unsere erste Folge an. Da geht es nämlich genau darum, was macht eine Beziehung ernst? Und das sind keine äußeren Faktoren, sondern das ist das, wie man miteinander eine Beziehung führt.
Ja, ich sehe diesen Absatz gerade ein bisschen kritisch, weil er steht frei von Normen, die dir vorschreiben wollen, bla bla. Es ist so leicht gesagt. Also zu sagen, mach dich frei von Normen, das macht einen halt nicht frei von Normen.
Nein.
Ich glaube, da sind bestimmte Verhaltensweisen und sehr viel Arbeit notwendig, um jemanden wirklich frei von Normen zu machen.
Ich glaube nicht, dass wir komplett frei von Normen sind.
Auf jeden Fall nicht, nee.
Also alles, was wir jeden Tag tun, ist geprägt. Wir sind alle sozialisiert worden. Alleine, dass wir morgens aufstehen und uns anziehen, ist eine Norm und eine Prägung.
Ja.
Wir können uns nicht komplett frei von Normen machen, aber wir können Normativen hinterfragen und gucken und uns selber reflektieren und schauen, tue ich das gerade wirklich, weil ich es möchte oder tue ich das, weil es mir angelernt wurde?
Ja, ich glaube auch, in der Überschrift steht ja Vereinbarungen und wir haben ja da schon mal bei Regeln versus Grenzen drüber gesprochen. Da gab es auch den Punkt der Vereinbarung aus The Ethical Slut. Und wir haben auch gesagt, warum wir diesen Begriff nicht so prickelnd finden. Das ist wieder sowas, wo, wenn ich eine Vereinbarung treffe, zum Beispiel mit Jeannie irgendwie ein Haus zu kaufen in 5 Jahren, dann fühle ich mich daran gebunden und dann weiß ich vielleicht gar nicht mehr, ob ich das gerade immer noch möchte. Also diese Vereinbarung ist so fix. Und wenn ich aber sage, ich möchte mit dir in 5 Jahren ein Haus kaufen. Lass uns mal gucken, wie wir das machen können. Dann ist es keine Vereinbarung in dem Sinn, sondern es ist so ein gemeinsames Ziel. Und dieses Ziel kann sich ja verändern. Das ist nicht so, das ist nicht so fix. Und ich kann mir immer sicher sein, dass ich das noch möchte, wenn ich noch dafür arbeite.
Ja, ich habe da gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich würde gerne noch mal was generell dazu sagen, warum ich mich mittlerweile mit dem Begriff der Beziehungsanarchie besser identifizieren kann als mit dem der Polyamorie. Für mich ist das eine totale erhellende Erfahrung, Beziehung ohne Ziel zu führen. Den Moment zu genießen, Gefühle im Moment zu spüren, zu Menschen, die mir wichtig sind. Und zwar nicht nur auf eine Person fixiert, sondern einfach frei von Regeln Menschen lieben zu können, Menschen nahe sein zu können, ohne dass ich ein Ziel verfolgen muss. Ohne dass ich das Ziel verfolge, okay, die andere Person muss mich jetzt weil ich muss mich jetzt so und so verhalten, dass die andere Person mich auch liebt. Oder ich muss mich jetzt so und so verhalten, damit wir sagen können, wir sind zusammen. Oder ich muss dies und jenes tun, weil in einer Beziehung tut man das. Ich habe mich meinem Beziehungsstatus entsprechend verhalten und so. Einfach ohne ein Ziel zu haben, Beziehungen zu führen, ist für mich einfach nur absolut befreiend. Und mich jederzeit umentscheiden zu können. Ich bin immer frei, ich bin frei für alle. Ich bin frei zu tun, was ich gerade möchte und was meine Bedürfnisse sind. Ich bin nicht gebunden an irgendwas.
Für mich fühlten sich Partnerschaften immer so an wie so ein Erfolg und Trennungen wie so eine Niederlage. Aber wenn man es genau betrachtet und wenn ich da reflektiert habe in den letzten Jahren, dann ist das ja gar nicht so. Sondern eigentlich wäre weder eine Beziehung ein Erfolg, sondern einfach die Zeit oder ich will es nicht sagen der Status, weil es ist ja kein Status, sondern so wie ich mich gerade fühle. Und wenn man sich trennt, dann ist es auch so, wie man sich gerade fühlt. Also eigentlich ist beides ein Erfolg, eben so zu sein, wie man gerade ist. Und ich bin auf die Beziehungsanarchie auch gekommen, so vor ungefähr 5 Jahren, weil ich dachte, dass es so viele unterschiedliche Arten von Beziehungen gibt und was eigentlich der Unterschied zwischen Freundschaft ist und romantischer Liebe und platonischer Liebe, wenn man das so nennen will, und wo die Grenzen sind. Ich tue mich immer schwer mit so klaren Abgrenzungen, sondern Grenzen sind ja immer so ein bisschen schwammig, so die können sich verändern, die sind nicht immer ganz fix. Und dann dachte ich so, wo genau gibt es eigentlich Grenze zwischen Partnerschaft und Freundschaft oder Partnerschaft und familiäre Liebe? Und bin da dann auf diesen Begriff gestoßen, der quasi gar keine Grenzen mehr zieht, sondern sagt, jede Beziehung an sich ist valide, wenn sie authentisch ist. Und alle Gefühle, die in dieser Beziehung stattfinden, sind valide, solange sie authentisch sind und frei von Normen. Und ich habe neulich ein schönes Bild gesehen, das heißt Relationships Smorgasbord, glaube ich. ich. Das verlinke ich euch hier drunter. Das gibt quasi die verschiedenen Arten der Beziehung, die man zueinander hat, an. Also zum Beispiel, ob man gemeinsam Care-Arbeit leistet für Verwandte oder für Hunde, ob man gemeinsam Kinks auslebt, eine sexuelle Beziehung hat, ob man eine romantische Beziehung hat oder ob man emotionale Beziehung hat. Das sind, glaube ich, 16 verschiedene Dinge. Und alle diese Karten kann man mit Nummern versehen, von 0 bis 10 quasi, wie stark das zutrifft. Und ich glaube, wenn man das mal macht, dann kann man ganz viel, also wir haben es noch nicht gemacht, ich glaube, das würde ich echt gerne mal machen, auf welche verschiedenen Arten man Beziehungen führen kann und dass die alle valide sind.
Ja, ich glaube, was für mich noch super bezeichnend ist, was ich gerade so in letzter Zeit besonders stark spüre, ist, dass ich nicht geliebt werden muss, um Liebe zu empfinden, erfüllt mich mit sehr viel Liebe. Also das ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut versteht, aber ich habe das Gefühl, ich kann einfach sehr viel lieben und es reicht mir. Ich brauche niemanden, der mich glücklich macht, keine Person, sondern es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl, Liebe zu empfinden und Liebe geben zu können an andere Menschen. Und das erfüllt mich einfach sehr ohne Regeln und ohne Grenzen, die mir sagen, wen ich wie viel lieben darf oder soll oder nicht darf.
Ja, und ich werde da auch immer so an Buddhismus erinnert und so Gewaltfreiheit. Also wenn ich jemanden liebe, der oder die mich nicht liebt, dann ist das trotzdem ein schönes Gefühl. Wenn ich jemanden liebe, der oder die mich aber überhaupt nicht leiden kann oder so, dann wird diese Liebe ja von sich aus abnehmen. Wenn ich mich auf mich konzentriere und nicht auf die Art der Beziehung, die zwischen diesen beiden Menschen vielleicht stattfindet.
Ja. Also Fazit für mich, probiert doch einfach mal aus, mehr zu lieben und euch frei zu machen von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen und fühlt mal, wie sich das anfühlt.
Ja, yeah, spread the love quasi.
Ja, voll. Und ich glaube, das ist nochmal zum Thema Polyamorie zu kommen. Was mich daran einfach immer beschränkt hat, ist, dass es immer Bezeichnungen gibt, dass es immer Regeln gibt in den meisten polyamoren Beziehungen. Oh Gott, wir haben letztens dieses furchtbare Buch wieder gelesen. Drei ist keiner zu viel. Was stand da drin? Das Vetorecht ist die Grundlage einer polyamoren Beziehung.
Ja.
Oh, so auch schon gruselig. Ich meine nicht, dass wir irgendwas auf dieses Buch geben. Ne? Das ist totaler Schrott, was da drin steht. Aber das ist doch in vielen Köpfen einfach drin. Mhm. In vielen polyamoren Beziehungen. Und ja, probiert mal aus, euch frei zu machen von Normen und liebt doch einfach mal die Menschen, die ihr lieben wollt.
Und sagt es ihnen. Ich glaube, das ist eine gute Übung, einfach mal allen Leuten, denen wir so begegnen, zu sagen, was wir für sie empfinden und wie das ist. Und dann zu gucken, wie die Reaktion ist.
Oh, das ist mega schön.
Ja, ja. Ja. Und ich glaube, eine zweite gute Übung ist zu fragen, wenn ich etwas tun will. Auch mit Leuten, mit denen man vielleicht schon im Team ist oder bestimmte Verhaltensmuster sich eingeschlichen haben, Händchen halten oder bei der Begrüßung umarmen oder sowas. Fragt einfach mal, darf ich dich gerade umarmen? Oder darf ich dir gerade das und das sagen? Oder darf ich dich gerade anschauen? So, also jetzt nicht so anschauen, sondern so beobachten quasi. Mhm. Und das,
ja, oder auch in Freundschaften. Man hat ja, glaube ich, jeder hat irgendwelche Freunde, die, mit denen man total eng ist, aber mit denen man vielleicht nicht kuschelt. Aber manchmal hat man vielleicht das Bedürfnis, den Menschen einfach noch näher zu sein. Und wenn ihr das Bedürfnis habt, dann fragt sie doch einfach mal, darf ich mich bei dir ankuscheln zum Beispiel? Mhm. Das macht ganz viel mit Beziehungen, wenn man sowas äußern kann. Und vielleicht hat die andere Person ja auch schon immer diesen Impuls, das tun zu wollen, aber hat sich gar nicht getraut, das zu sagen. Und was ich auch immer wieder merke, ist, dass dadurch, dass wir so sind, das überträgt sich irgendwie auf unser Umfeld und die Atmosphäre wird einfach viel offener und alle haben irgendwie den Mut, sich Dinge zu fragen und dadurch passieren richtig coole Sachen.
Ja.
Weil plötzlich sind alle so frei und dann können sich Sachen entwickeln, die sich nicht entwickelt hätten, wenn man nicht einfach gefragt hätte.
Ja, genau. Und mir ist noch wichtig zu betonen, dass wenn man zum Beispiel eine Freundin oder einen Freund fragt, darf ich mit dir kuscheln, dann können verschiedene Dinge passieren. Nämlich einerseits, dass die Person sagt, oh cool, dass du fragst, ja klar. Oder dass die Person sagt, nee, habe ich gerade keine Lust drauf. Oder dass die Person total eingeschüchtert ist und gar nicht weiß, was sie darauf sagen will. Und ich glaube, dann kann man darüber sprechen, warum das so ist und rausfinden, was das gerade ist. Mhm. Alle drei Wege sind ein Erfolg.
Ja, ich möchte auch nochmal sagen, ein Nein in dieser Situation ist nicht ein ich mag dich nicht mehr, sondern ich möchte das nur einfach gerade nicht. Ich empfehle mal wieder dieses Tee-Video zum Thema Konsens.
Ja, ja. Verlinken wir euch drunter.
Genau, das war die Folge über Beziehungsanarchie und wir haben uns nicht überlegt, was wir in der nächsten Folge machen.
Vielleicht Types of Attraction?
Mhm. Oh, weiß ich nicht. Oder vielleicht Pornografie und Nacktheit. Vielleicht gehen wir mal wieder in eine andere Schiene.
Ja, so. Ja. Machen wir Pornografie und Nacktheit.
Okay,
sehr
cool.
Gut. Alles klar.
Ja.
Unterstützt uns, wenn ihr möchtet, auf Patreon. Wir haben mittlerweile 4 Patreons.
Ziemlich nice, vielen Dank.
Ja. Folgt uns bei Instagram oder lasst uns einen Kommentar da auf unserer Website. Wir freuen uns auf jeden Fall über jegliche Form von Rückmeldung. Und auch über Krawall, wenn ihr sagt, finden wir total scheiße, was ihr da macht. Und da bin ich ganz anderer Meinung. Schreibt uns das gerne. Wir antworten darauf.
Genau. Und erzählt uns doch gerne mal, ob ihr beziehungsanarchistische Beziehungen führt oder was da euer Weg ist, Menschen zu lieben. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und schaltet bei der nächsten Folge wieder ein.
Bis dann.
Tschüss.